NDR Info. Themen des Tages.
Eine Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden. So schnell war noch nie ein Mensch auf einer Marathonstrecke unterwegs. Der Weltrekord von London, klar, den gibt es im Sport am Ende dieser knappen halben Stunde. Heute ist Sonntag, der 26. April. Sie hören die NDR Info, Themen des Tages. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche einen schönen Sonntagabend. Wir sprechen über die brüchige Waffenruhe im Libanon, über den Angriff auf die Signal-Konten unserer Politiker und wir gucken nach Mecklenburg-Vorpommern, denn in Schwerin, in Wismar und Ueckermünde werden gerade Stimmen ausgezählt. Es geht um die Macht in den Rathäusern, die Stichwahlen, live am Ende dieser Sendung. Jetzt aber nach Washington, 20.36 Uhr Ortszeit. Im Festsaal des Hilton Hotels bricht Panik aus. Frauen in glitzernden Abendkleidern kriechen unter die Tische. Der US-Präsident geht in Deckung. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte stürmen den Saal und bringen Donald Trump und die anderen in Sicherheit. Ein Attentäter hatte einen Angriff versucht mit Schrotflinte und Pistole und offenbar auch mit mehreren Messern. Carsten Kühntop in Washington. Was weiß man denn mittlerweile über diesen Mann?
Es handelt sich offenbar um einen 31-Jährigen aus Kalifornien. Nach Angaben des amtierenden US-Justizministers Todd Blanche ist dieser Mann wohl mit dem Zug von Los Angeles über Chicago nach Washington gereist und hat sich dann hier in Washington am Tag vor dieser Veranstaltung in dem Hotel, in dem diese Veranstaltung stattfand, hat er ein Zimmer bezogen. Interessant ist, man hatte natürlich zunächst keine Angaben, was das Motiv dieses Mannes angeht. Mittlerweile weiß man da wohl schon etwas mehr. Donald Trump, der Präsident, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass Texte des Schützen belegen, dass dieser Mann gegen die Trump-Regierung eingestellt gewesen sei oder ist und auch gegen Christen. Caroline Leavitt, das ist die Sprecherin des Weißen Hauses, hat auf X gepostet, dass dieser Mann den Präsidenten ermorden wollte und so viele hochrangige Vertreter der Regierung wie möglich.
Donald Trump, der hatte ja gleich nach diesem Zwischenfall gesagt, die Security hat einen fantastischen Job gemacht. Hat sie das wirklich?
Also es gibt mehrere Fragen rund um das, was da gestern passiert ist. Der Justizminister Blanche, der hat gesagt, dass die Sicherheitsmaßnahmen letztlich so funktioniert haben, wie sie sollen. Er sprach von einem riesigen Erfolg für die Sicherheitskräfte. Der Mann hat das Feuer eröffnet an der zentralen Sicherheitsschleuse, nicht am Eingang des Hotels, sondern drinnen im Hotel, aber noch außerhalb des Ballsaales. Dort hat er das Feuer eröffnet, konnte sehr schnell überwältigt werden. Es sagen jetzt Leute, war die Sicherheitsschleuse tatsächlich gut positioniert? Hätte man sie nicht bereits am Eingang des Hotels haben müssen? Andere weisen darauf hin, dass ganz offenbar für die Gäste dieses Dinners es ausgereicht hat, an der Sicherheitsschleuse die Einladung vorzuzeigen. Also man musste sich nicht weiter ausweisen. In Amerika ist es in der Regel mit dem Führerschein üblich. Und das sind wichtige Fragen, die jetzt gestellt werden. Denn die nächste Herausforderung für den Secret Service, für die Polizei hier in Washington, die haben wir bereits am Montag, wenn König Charles III. Und Königin Camilla aus Großbritannien anreisen.
Ein bisschen stutzig da tatsächlich schon. Denn soweit ich weiß, wenn man in Washington auf eine große Veranstaltung geht, da muss man doch durch alle möglichen Metalldetektoren erstmal durch, oder?
Ja, und nicht nur das, sondern allgemein üblich ist auch, wenn Sie an einer Veranstaltung teilnehmen, wo der Präsident auftreten wird oder Sie möchten als Journalist darüber beraten, dann müssen Sie in der Regel viele Stunden vorher kommen. Und dann können Sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr rein und nicht mehr raus. Viele Stunden lang. Das war gestern Abend auch offensichtlich nicht der Fall. Und was die Sache auch prekär gemacht hat, es war ja nicht nur Trump in dem Ballsaal, sondern es war der Vizepräsident, es war der Speaker des Repräsentantenhauses, es waren zahlreiche Kabinettsmitglieder dort, zahlreiche Senatoren und Abgeordnete.
Alle in einem Raum. Wie ernst, wie knapp war das?
Ich denke, dass es nicht sehr ernst und nicht knapp war. Trump selbst hat gestern Abend gesagt, naja, das war ja weit entfernt, 50 Yards, also knapp 50 Meter. Er hat es natürlich nicht nachgemessen, das ist klar, aber gefühlt, für ihn gefühlt war das weit entfernt. Es war, der Mann hat es ja noch nicht einmal in den Ballsaal hineingeschafft.
Mittlerweile hat sich der US-Präsident nochmal ausführlich geäußert und das war nun beileibe nicht der erste Versuch eines Attentats auf ihn. Wie geht ein Donald Trump heute damit um?
Er hat sich sofort äußerst unbeeindruckt gezeigt. Er hatte wohl gestern Abend noch direkt, als dieser ganze Vorfall noch lief, als man ihn gerade erst weggeschafft hatte, hinter die Bühne gebracht hatte und dann wohin auch immer, da hat er wohl gesagt, wir machen dann jetzt aber auch gleich weiter, bitte. Und dann hat ihm der Secret Service gesagt, sorry, Herr Präsident, das ist schlicht unmöglich. Die Vorschriften sehen es so vor, das Protokoll sagt, nach solch einem Ereignis ist die Veranstaltung vorbei. Und dann hieß es, wir setzen das noch einmal an, dieses Diner, innerhalb der kommenden 30 Tage. Donald Trump hat gestern Abend im Weißen Haus, als er dann vor Journalisten gesprochen hat, hat er doch sich sehr konziliant gezeigt, hat erstmal darauf verzichtet, Schuld zuzuweisen. Allgemein kam es sehr gut an, dass der Präsident diese Pressekonferenz so kurzfristig angesetzt hat und zu den Menschen sprach. Das sollte ja das Signal sein, dass die Nation sich von solchen Gewalttätern nicht unterkriegen lässt.
Nach dem Schusswaffenangriff auf das White House Dinner, das war der letzte Stand der Ermittlungen mit Carsten Kühntop. Wir schauen in den Nahen Osten. Eigentlich gilt ja auch im Libanon eine Feuerpause. Aber die israelische Armee spricht weiter von Hisbollah-Angriffen auf ihre Soldaten und geht auch selbst immer wieder hart gegen die Kämpfer der Miliz vor. Jetzt hat Israels Ministerpräsident Netanyahu neue massive Angriffe auf die Hisbollah angeordnet. Und wir haben vorhin unseren Beirut-Korrespondenten Moritz Behrendt gefragt, ob diese neuen Angriffe dann schon begonnen haben.
Im Prinzip haben diese Angriffe oder die Kämpfe nie aufgehört. Auch während der Feuerpause gab es täglich Tote im Süden Libanons. Die Hisbollah und Israel werfen sich gegenseitig Verstöße gegen die Waffenruhe vor, wobei die Hisbollah hauptsächlich die israelischen Soldaten im Libanon angreift, die dort stationiert sind. Gestern hatte sie aber auch Drohnen und Raketen auf den Norden Israels abgeschossen. Solange die israelische Armee Teile Südlibanons besetzt hält, werde der Kampf gegen sie fortgesetzt, sagt die Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird. Und für diesen angeblichen Widerstand erhält sie auch Unterstützung aus der Bevölkerung, vor allem aus der Bevölkerungsgruppe der Schiiten, aber nicht nur. Und das macht es der Regierung in Beirut schwer, selbst gegen die Hisbollah vorzugehen. Viele Menschen im Libanon argumentieren, die Regierung ist nicht in der Lage, uns zu beschützen. Die Hisbollah agiert zwar wie eine Mafia, aber immerhin geht sie gegen die Besatzung vor. Und wenn Donald Trump bei der Verlängerung der Waffenruhe jetzt ein Treffen zwischen Libanons Präsident Joseph Aoun und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in Aussicht gestellt hat und sogar von einem möglichen Frieden spricht, dann ist das schon extrem optimistisch, um nicht zu sagen unrealistisch. Dafür fehlen noch ganz viele Voraussetzungen im Libanon, aber auch in Israel. Bislang zeigt die israelische Führung noch keine Bereitschaft, seine Soldaten aus dem Nachbarland abzuziehen. Und auch sonst ist unklar, ob sie zu Kompromissen bereit ist. Und die Methode Trump, die erleben wir derzeit in Gaza, im Libanon, aber vielleicht auch im Iran, ist ja Deckel drauf, ohne die grundlegenden Probleme anzugehen. Und das führt dann zu Waffenruhen, die ihren Namen nicht wirklich verdienen.
Soweit also die Einschätzung unseres Korrespondenten Moritz Behrendt. Die Sperrzone rund um Tschernobyl. Auch heute, auf den Tag genau, 40 Jahre nach der atomaren Katastrophe, arbeiten hier noch Menschen. Und sie haben nicht nur Angst vor der radioaktiven Strahlung, sie haben auch Angst vor den Raketen und Drohnen der russischen Armee. Die Sperrzone von Tschernobyl ist Einflugschneise der Geschosse und auch deshalb Hochrisikogebiet. Russland greift ja im Ukraine-Krieg immer wieder die Infrastruktur des Landes an, also Stromtrassen, Kraftwerke und auch Zugverbindungen. Dabei scheint es den Angreifern mittlerweile längst nicht mehr darum zu gehen, nur irgendwelche Gleise zu zerstören. Nein, sie greifen vollbesetzte Personenzüge an. Zivilisten auf Reisen. Immer brutaler. Immer öfter. Gesine Dornblüt aus Kiew.
Kyrillo war mit seiner Frau mit dem Zug von Kiew unterwegs Richtung Charkiw im Osten der Ukraine. Die beiden wollten dort einen Freund besuchen, der in der Armee dient. Es war eine unruhige Fahrt. Mehrfach mussten sie den Zug verlassen, wegen russischer Luftangriffe. Den ersten Alarm gab es bereits am Kiewer Bahnhof.
Wir waren gerade in den Zug gestiegen, hatten uns hingesetzt. Da hieß es, alle aussteigen, Schutz suchen. Es waren Schüsse der Flugabwehr zu hören, Luftalarm und all das.
PPO, Signal Trivoche und so weiter.
Die nächste Evakuierung erfolgte auf freier Strecke, erzählt Kyrillo.
Das war irgendwo mitten im Wald. Ein seltsames, ungewöhnliches Gefühl, wenn alle den Zug verlassen und in den Wald gehen.
Russland greift ukrainische Bahnanlagen bereits seit 2022 an. Zunächst waren es Bahnhöfe, Eisenbahnbrücken, Depots. Das hat sich geändert, sagt Bahnchef Oleksandr Perzowski.
Die Technologien haben sich weiterentwickelt, in bestimmten Landesteilen, und die dehnen sich leider ständig aus, verfügt der Feind heute über Fähigkeiten und Mittel, seine Angriffswaffen, insbesondere Drohnen bzw. Shahed-Drohnen, in Echtzeit zu steuern. Er kann so direkt auf fahrende Züge zielen.
Und genau das tut Russland immer häufiger. Die meisten Opfer forderte ein Drohnenangriff auf einen Fernzug mit 291 Passagieren im Gebiet Kharkiv Ende Januar, bei dem 5 Menschen starben. Danach beschloss das Bahnmanagement, Personenzüge bei einem drohenden Angriff zu evakuieren. Das führt zwar zu Verspätungen, aber es rette Leben, erläutert Bahnchef Perzowski.
Ein Waggon kann wegen seiner Bauweise und weil er sehr schnell brennt, zur Todesfalle werden. Das Metall verformt sich schnell und es werden chemische Stoffe freigesetzt.
Die Bahn sei in einem ständigen Austausch mit dem Militär, so der Bahnchef, analysiere die Bedrohungen genau. Nicht nur in Frontnähe, auch auf der vermeintlich sicheren Bahnstrecke Richtung Westen wurden bereits Züge wegen anfliegender Drohnen evakuiert. Einige Reisende haben Videos in sozialen Netzwerken gepostet. Alle in den Wald, ruft ein Mann. Wessen Tasche ist das? Menschen schlagen sich in die Büsche. Im Hintergrund ist ein Zug zu sehen, aus dem vorderen Teil lodern Flammen, schwarzer Rauch breitet sich aus. 2 Treffer habe es schon gegeben. In einem anderen Selfie-Video hastet eine Frau im Dunkeln zurück zu ihrem Abteil. 3 Stunden habe sie im Schutzraum verbracht. Ihr Zug habe den ungeplanten Zwischenstopp zum Glück an einem Bahnhof eingelegt. Na gut, steigen wir wieder ein. Kyrillo und seine Frau haben bei ihrer Evakuierung auf freier Strecke Schüsse gehört, sahen eine Drohne und einen Hubschrauber, der die feindliche Drohne verfolgte. Die Menschen seien ruhig geblieben.
Mir scheint, unsere Gesellschaft hat sich an solche Dinge gewöhnt. Wir haben es mit Humor genommen. Eine Mitreisende führte ihren Hund spazieren. Wir haben gesagt, oh, wie praktisch. Ein Zwischenstopp, damit sie Gassi gehen können.
Doch bei allem Humor markieren die russischen Angriffe auf die Personenzüge einen Einschnitt. Denn Russland greift mit der Bahn ein Symbol des ukrainischen Widerstands an. Trotz des Krieges sind die Züge fast immer gefahren und pünktlich angekommen. Nun herrscht Verunsicherung, auch bei Kyrillo.
Früher war die Bahn wie eine magische Welt. Du stiegst in den Zug und die Angriffe, der Krieg blieben draußen. Du fühltest dich aufgehoben. Jetzt sind selbst die Züge nicht mehr sicher.
Die Menschen in der Ukraine werden die Züge weiter nutzen. Sie haben keine andere Möglichkeit.
Und auch bei dem Thema, über das wir jetzt sprechen wollen, hier in den NDR-Infothemen des Tages, führen die Spuren offenbar nach Russland. Es geht um die gezielten Angriffe auf die Messenger-App Signal. Diese App wird ja gerne benutzt, eben um die eigene Privatsphäre wenigstens ein bisschen besser schützen zu können als bei manch anderen Anbietern. Nützt nur alles nichts, denn jetzt sind offenbar ganz gezielt vor allem die Signal-Konten einiger hochrangiger Politiker in Deutschland gehackt worden. Bundestagspräsidentin Klöckner ist da angeblich betroffen, aber offenbar auch mindestens 2 Ministerinnen der Bundesregierung. Ich habe mir kurz vor dieser Sendung von Philipp Eckstein, unserem ARD-Hauptstadtstudio-Korrespondenten, erklären lassen, was oder wer denn da nun mutmaßlich dahinter steckt. Läuft dieser Cyberangriff denn noch?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wenn man die Aussagen des Bundesamts für Verfassungsschutz und auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik anschaut, dann läuft dieser Angriff tatsächlich noch. Da wurde davon berichtet, bereits seit Februar, aber vergangene Woche auch nochmal, dass der mit hoher Intensität weiter fortgeführt wird. Da wird von einem koordinierten internationalen Angriff gesprochen, auch von einer Angriffswelle. Insofern ist davon auszugehen, dass ja, es weiterhin Versuche gibt, sich unberechtigt Zugriff auf Signal-Konten zu verschaffen.
Und über welches Ausmaß reden wir da mittlerweile? Kann man das schon überblicken?
Also es ist zumindest ein Ausmaß, was hier in Berlin für Verunsicherung und auch für Gerede sorgt. Es gab Anfang der Woche ein Schreiben des Verfassungsschutzes an alle Fraktionen im Bundestag. Und in diesem Schreiben, was uns auch vorliegt, steht, dass man davon ausgehe, dass zahlreiche Signalgruppen im parlamentarischen Raum derzeit von Angreifern nahezu unbemerkt ausgelesen werden und dass es zahlreiche hochrangige Betroffene gibt. Insofern, diese Signalgruppen muss man sich ja so vorstellen, das sind so Chatgruppen, da kann man sich Dokumente, Fotos, aber auch Nachrichten austauschen. Und da ist offensichtlich die Sorge groß, ja, dass es doch den Angreifern gelungen ist, sich da zu vielen Zugriff zu verschaffen.
Reden wir da nur von Politikern oder richtet sich das noch gegen andere Gruppen?
Nein, es richtet sich explizit auch gegen andere Gruppen. Davor wird auch gewarnt, es soll sich auch um Militärs handeln, um Mitarbeiter der Verwaltung, aber auch Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter und auch Journalistinnen und Journalisten sollen von solchen Angriffen betroffen sein.
Vielleicht müssen wir die Abläufe noch mal kurz erklären. Dieser gezielte Angriff, der lief oder läuft, müssen wir ja besser sagen, ja über das sogenannte Phishing. Also Phishing, das ist das englische Wort für Angeln und dieses P am Anfang des Wortes steht für Password. Mit welchem Trick haben die Agenten diese Passwörter denn geangelt?
Also es gibt wohl unterschiedliche Wege, aber ein häufiger ist offenbar, dass sich Leute hier als Mitarbeiter des Supports ausgeben und dann mehr oder weniger sich erschleichen, dass die Nutzerin oder der Nutzer ihre PIN eingibt. Und wenn das eben passiert, dann haben die Angreifer Zugriff auf die Nutzerkonten und können dann unbemerkt einmal schauen, was denn da so zuletzt ausgetauscht wurde, aber auch in der laufenden Kommunikation eben alles mitverfolgen.
Jetzt ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Spionage. Und da deutet vieles, liest man immer wieder, auf einen staatlich gesteuerten Cyberakteur aus Russland hin. Andererseits, Philipp Eckstein, heißt es ja auch immer wieder, dass es gar nicht so leicht sei, die Herkunft solcher Angriffe überhaupt zu erkennen. Wieso also trotzdem diese Vermutung, dass die Strippenzieher in Moskau sitzen?
Also das ist natürlich ein Thema, mit dem sich auch die Sicherheitsdienste intensiv befassen. Es gibt ja quasi keine offizielle Attributierung, also dass man wirklich sagt, wir wissen es ganz sicher. Aber hier ist schon auch aus Kreisen der Bundesregierung sehr klar zu hören, dass man davon ausgeht, dass diese Angriffe mutmaßlich aus Russland gesteuert wurden. Wenn man sich bei der Bundesregierung umhört, dann ist denen auch noch wichtig zu betonen, dass man eben schon auch den Datenabfluss von betroffenen Geräten gestoppt hat, dass die Menschen, die betroffen waren, von denen man es mitbekommen hat, dass die informiert wurden. Aber man möchte eben auch nicht ausschließen, dass es noch weitere Nutzerinnen und Nutzer von Signal gibt, die betroffen sind, die davon noch nichts wissen.
Die Folgen der Signal-Attacke auf die deutsche Politik, das waren Hintergründe und Einschätzungen mit Philipp Eckstein. Sie hören die Themen des Tages und da schauen wir jetzt live nach Schwerin und nach Wismar und nach Ueckermünde. Denn in all diesen drei Städten fanden heute Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters statt. Und wie wir das ja alle kennen von Wahltagen wie diesem, die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen. Jetzt also wird gezählt. Und wir sind verbunden mit Theresa Hebert in Schwerin. Gibt es denn auch schon irgendwelche Ergebnisse?
Definitiv, die kann ich schon mal verkünden. Wir können auch gleich mal in der Landeshauptstadt in Schwerin bleiben. Ich sitze hier gerade im Stadthaus. Der letzte Wahlbezirk ist gleich ausgezählt und ich kann wohl sagen, dass Sebastian Ehlers von der CDU der neue Oberbürgermeister wohl von Schwerin werden wird. Denn wir sind gerade bei 53,8% für den CDU-Mann. Mandy Pfeiffer von der SPD liegt aktuell bei 46,2%. Das heißt, wenn das jetzt so bleibt, wie gesagt, ein Wahlbezirk kommt noch, aber viel wird sich nicht mehr ändern können, dann haben wir nach über 20 Jahren wieder einen Oberbürgermeister, der von den Christdemokraten kommt.
Wie ist es dann in Wismar und in Ueckermünde?
Wir schauen in die Hansestadt Wismar. Da liegt aktuell die SPD weiterhin vorn. 64,9% für Frank Junge. Und Manuela Medrow von der AfD liegt bei 35,1%. Ausgezählt auch hier schon 28 von 32 Wahlbezirken. Und auch da läuft es wohl auf die SPD, nicht auch, sondern es läuft auf die SPD hinaus. Das heißt, die Hansestadt wird womöglich in SPD-Hand bleiben.
Dritte Stadt war ja Ueckermünde. Und soweit ich weiß, waren da ja zwei Parteilose im Rennen, oder?
Korrekt. Und zwar ging es um Tino Spiegelberg und Carsten Berndt. Und dort haben wir schon seit einiger Zeit einen neuen Bürgermeister, nämlich Tino Spiegelberg mit 54,2% der Stimmen. Carsten Berndt 45,8% der Stimmen. Und ich kann auch schon sagen, Carsten Berndt hat auch schon sich dazu geäußert, hat dem Wahlsieg seinem Kontrahenten Tino Spiegelberg auch bereits sehr gratuliert, auch eingeräumt, dass er verloren hat. Also Berndt, und vor allem hat Carsten Berndt auch noch gesagt, dass er ziemlich erleichtert ist, dass dieser Wahlkampf jetzt vorbei ist. Denn man muss wirklich sagen, dieser Wahlkampf in Ueckermünde, der hatte es in sich. Wirklich mutmaßliche Angriffe gab es dort auf Carsten Berndt. Es ging um eingeschlagene Fensterscheiben, zerstochene Autoreifen, Brandspuren. Also Berndt kann man wohl verstehen, dass der sagt, jetzt ist es endlich vorbei.
Aber es wird noch weiter Wahl gekämpft in diesem Jahr. Es sind ja noch Landtagswahlen. Was für Eindrücke haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn sammeln können heute? Also dieses Jahr sind noch Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Hat das eher motiviert oder sind die Kommunen zu Hause den Wahlberechtigten womöglich doch, eher egal?
Wir haben den Eindruck, die Kollegin und ich auf jeden Fall, dass die Leute definitiv motiviert sind. Und das sieht man auch an diesen Kommunalwahlen, auch die Wahlbeteiligung, auch in Schwerin. Jetzt zum Beispiel im ersten Wahlgang waren es fast 60%. Auch jetzt bei der Stichwahl waren wir jetzt auch schon über 40%. Man kann schon sagen, die Leute wollen wählen, sie wollen ihre Stimme geben. Und ich bin mir auch sicher, dann im Herbst bei den Landtagswahlen in Schwerin beziehungsweise in Mecklenburg-Vorpommern, werden auf jeden Fall die Leute ihre Stimme wahrnehmen und ihre Kreuze setzen, definitiv.
Das war live die ersten Ergebnisse von den Stichwahlen in Schwerin, in Wismar und Ueckermünde. Vielen Dank. Das war Theresa Hebert live in den NDR-Info-Themen des Tages. Und den Sport habe ich Ihnen ja schon versprochen. Bevor wir zu den Läufern kommen, erstmal zum Fußball. Ein Punkt, der im Abstiegskampf wichtig werden kann, war das auf jeden Fall. Werder Bremen hat heute beim VfB Stuttgart Marcel Stober ein Unentschieden geholt.
Also bei dem Club, der ja unter der Woche noch ins DFB-Pokalfinale eingezogen ist. Dort spielte Werder Bremen 1:1. Und klar ist das in Anführungszeichen nur ein Punkt. Aber es ist ein Punkt, der Bremen auf Platz 12 bringt und der Werder weiter von den Abstiegsrängen distanziert. Bei noch 3 Spielen und jetzt 6 Punkten Vorsprung auf St. Pauli und den Relegationsrang wird ein Bremer Abstieg doch immer unwahrscheinlicher. Aus Stuttgart Daniel Günther.
Die ersten 45 Minuten waren ein blitzsauberer Auftritt von Werder Bremen, defensiv stabil und mutig auf dem Weg nach vorne. Und dass man nach dem Treffer von Jens Stee zur Pause mit 1:0 führte, war auch verdient. Das Gesamtfazit von Werders Trainer Daniel Thun dementsprechend positiv.
Wenn man diesen einen Punkt dann mitnehmen kann, dann hilft er für uns. Kann auch ein ganz wertvoller Punkt sein in der Tabelle. Und entsprechend sind wir mit unserer defensiven Leistung und auch mit dem Auftritt die ersten 30 Minuten sehr einverstanden. Haben noch ein bisschen Potenzial, aber die Reise geht ja noch ein bisschen weiter.
Das Spiel des VfB wurde erst besser, als Sebastian Hoeneß in der 57. Minute Chris Führig und Ermedin Demirovic gemeinsam einwechselte. Und Ermedin Demirovic traf dann 4 Minuten später per Kopf zum 1:1.
Das dann auch der Endstand. Und jetzt gerade spielt noch Borussia Dortmund im späten Spiel gegen den SC Freiburg. Und die Dortmunder haben wenig Probleme, führen nach 68 Minuten mit 3:0. In Liga 2 kann sich der große Dortmunder Konkurrent Schalke immer mehr mit dem Gedanken befassen, in die Bundesliga zurückzukehren. Denn heute hat Tabellenführer Schalke das Duell beim zweiten Paderborn nach 0:2 Rückstand noch mit 3:2 gewonnen. Rechnerisch kann Schalke nächstes Wochenende aufsteigen. Und Trainer Miron Muslic lässt gar keinen Zweifel daran, dass das gelingen wird.
Jetzt freuen wir uns auf das Heimspiel Samstagabend. Und dann wollen wir gemeinsam den letzten Schritt nehmen. Das lassen wir uns wohl keine mehr nehmen und wir lassen uns wohl keine mehr aufhalten.
Der Schalker Sieg ist auch gut für Verfolger Hannover 96, denn die Hannoveraner haben durch Paderborns Niederlage nur noch einen Punkt Abstand auf Platz 2 und damit einen direkten Aufstiegsrang. Im Tabellenkeller gab es 2 Niederlagen, einmal für Greuther Fürth mit 1:2 in Bochum und einmal für Magdeburg 0:1 in Nürnberg. Beides gut, insbesondere für die Braunschweiger Eintracht auf Rang 14. In der dritten Liga hätte Osnabrück heute mit etwas Schützenhilfe aufsteigen können. Das ist aber noch nicht passiert. Verfolger Cottbus hätte verlieren müssen, hat aber 2:0 bei Viktoria Köln gewonnen. Jetzt kann Osnabrück am kommenden Wochenende ähnlich wie Schalke, aus eigener Kraft aufsteigen. Unentschieden in der Handball-Bundesliga für die TSV Hannover-Burgdorf gegen den Dritten des DHB-Pokals gegen Lemgo holte man 31:30. Die Hannoveraner sind Tabellenzehnte der Liga. Ja, beim London-Marathon, da ist heute Historisches passiert. Zum ersten Mal überhaupt haben Läufer einen regulären Marathon in einer Zeit unter 2 Stunden beendet. Sebastian Zaue war der Schnellste. Stefan Kerstold.
1:59:30. Das die neue unglaubliche Weltrekordzeit des Kenianers beim Marathon in London. Damit verbesserte Sowey den alten Weltrekord seines Landsmanns Kelvin Kiptum aus dem Jahr 2023 um sagenhafte 65 Sekunden. Als ich die Zeit sah, war ich total begeistert, sagte Sowey. Ich möchte mich beim Publikum bedanken. Es hat mir sehr geholfen. Hinter dem Titelverteidiger blieb auch der zweite Yomif Keyelcha aus Äthiopien im schnellsten Rennen der Geschichte, ebenfalls unter der 2-Stunden-Marke. Auch der dritte Jakob Kiplimo aus Uganda unterbot die alte Weltrekordzeit von Kiptum.
Und beim Hamburg-Marathon heute hat der deutsche Samuel Fitwi den Sieg nur um 21 Sekunden verpasst. Bei den Männern ging der an den Marokkaner Otmane El Gumri.
Unter 2 Stunden, ich würde es unter 2 Tage vielleicht brauchen. Vielen Dank, das war der Sport mit Marcel Stober hier auf NDR Info.